Ja, liebe Geschwister, es ist immer wieder erstaunlich, ja, wie man meint, dass Zufälle zusammenkommen, aber es gibt keine Zufälle. Wir wissen, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Und nach dem, was heute Morgen in der Vorbereitung schon gesagt wurde, in der Einleitung, in der Durchleitung, könnte ich eigentlich jetzt schon wieder abtreten, nämlich ich habe nichts anderes zu erzählen, als das, was der Nikolai schon im Psalm 84 uns vorgelesen hat. Lieber einen Tag an der Schwelle deines Hauses stehen, als in den Zelten der Gottlosen leben. Oder auch das, was der Manuel gesagt hat, dass wir als Eltern Verantwortung haben für unsere Jugendlichen, für unsere Kinder, für unsere Heranwachsenden. Das werdet ihr jetzt alles in der Predigt in anderer Form noch einmal hören. Ja, ich hoffe, dass es euch nicht langweilt, sondern zeigt mir doch wiederum auch, dass es ein wichtiges Thema ist. Die beiden wussten nichts von meiner Predigtvorbereitung. Ich habe denen also nicht mein Skript geschickt. Und dennoch, wie das so nahtlos zusammenpasst, da bin ich eigentlich immer wieder nur am Staunen. Ja, der Heilige Geist ist am Wirken. Er wirkt vor allen Dingen auch, oder er wirkt natürlich auch in der Vorbereitung. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in der Vorbereitung zum Gottesdienst. Liebe Geschwister, woher stammt das Zitat, der Herr ist mein Hirte? Experiment ist geglückt, genau das wollte ich hören, ja, natürlich. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt, ja, dass der David im Psalm 23 davon spricht. Aber dieses Zitat, diese Erkenntnis ist wesentlich älter. Schon 800 Jahre vor David stellt Jakob mit diesem Satz seine Lebensbilanz auf. Im ersten Buch Mose, Kapitel 48, Vers 15, das dauert also noch lange, bis wir da hinkommen, ja, da sagt Jakob, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag. Also das Zitat, die Erkenntnis ist schon ein wenig älter als die des Davids. Und Jakob kann diese wunderbare Tatsache im Rückblick auf sein Leben feststellen. Und das schließt die Zeiten mit ein, alle schwere Zeiten, die Jakob erlebt hat. Und die wir bisher in seinem Leben hier in den Predigten betrachtet haben. Das schließt alle seine Sünden, seine Vergehen, seine Schwächen, seine Fehler, seine Irrwege und seine eigenen Wege mit ein. Der Herr, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang. Und auch den Text, den wir heute betrachten werden, schließt das mit ein. Vom Herrn behütet zu werden, das bedeutet nicht immer fette, saftige Wiese und muntere, klare Bergbäche, sondern das bedeutet auch steinige Wege bis zur nächsten Weite oder bis zur nächsten Tränke. Ich habe mal eine schöne Dokumentation gesehen, da ging es auch um irgendwelche Schafhirten in den Bergen und die mussten dann von einer Weide über irgendeinen Pass irgendwie zu einer anderen gebracht werden und da gab es nur so einen schmalen Pfad zwischen diesen beiden Weiden. Und das war dann interessant, wie der Kameramann das so festgehalten hatte. Ja, die gingen alle wie auf eine Perlenschnur aufgereiht über, weiß ich, 500, 600, ich weiß nicht wie lange, diesen Berghang entlang von Anfang bis Ende nur Schafe. Ja, eins hinterm anderen. Rechts steil hoch, links steil runter. Ja, ein Tritt daneben und es wäre vorbei gewesen mit diesem Schaf. Also dieses Hüten des Hirten schließt auch mit ein, dass es unter Umständen eng wird und steil wird und felsig wird und unbequem wird. Also es bedeutet nicht immer nur fette, saftige Wiese, sondern auch steinige Wege. Jakob hatte eine Gottesbegegnung. Er hat mit Gott gekämpft. Er hat erkannt, dass sein Gegenüber, mit dem er kämpfte, Gott war. Und er erbat sich von ihm seinen Segen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und er wurde von ihm, von Gott gesegnet. Er bekam einen neuen Namen, eine neue Identität. Und die nächsten Schritte sind Schritte auf einem neuen Weg. Als er an Phnuel vorbeikommt, geht ihm die Sonne auf. So schreibt die Schrift, da geht ihm ein Licht auf. Man müsste meinen, dass er es eigentlich kapiert hätte bis dahin. Der Herr gibt Gelingen auch für seinen nächsten Schritt. Entgegen aller Erwartungen, entgegen aller seiner Befürchtungen, ist Esau nicht mehr rachsüchtig. Jakob kann sich mit ihm versöhnen. Und es scheint von hier aus alles bestens zu werden. Aber wir sehen im heutigen Text, dass der nächste Absturz direkt danach kommt. Und so geht es vielleicht auch und so erging es uns auch, als wir die Gottesbegegnung hatten, als wir uns zu ihm umkehren durften, als wir ihn kennenlernen durften. Es herrschte große Freude, es passierten Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte, wo man eindeutig Gottes Wirken und seinen Segen erfahren konnte. Dann aber, auf einmal wird der Weg wieder steinig. Wenn man glaubt, mit der Bekehrung ist alles gut, von nun an herrscht eitler Sonnenschein, ist das ein Irrtum. Klar ist alles gut. Die Hauptfrage des Lebens ist geklärt. Die Frage, wie kann ich vor einem heiligen Gott bestehen? Diese Frage ist ein für alle Mal geklärt. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Wir müssen jeden Tag neu uns der Führung Gottes anvertrauen, müssen entscheiden, ob wir seinen oder unseren Willen tun wollen. Nach der Bekehrung geht der Kampf mit dem eigenen Ich, mit dem inneren Schweinehund und mit den Schwächen, mit den eigenen Schwächen, der Kampf geht weiter. Und das ist wichtig für uns und deswegen gehen wir weiter den Weg, auch mit Jakob durch die Schrift und durch sein Leben. Diese Geschichte ist uns aufgezeichnet, dass wir daraus lernen, ermahnt werden und getröstet werden. Ich beziehe noch einmal ein paar Verse der letzten Predigt mit heute ein und denke, das ist wichtig für die weitere Betrachtung des Textes, was passiert ist. 1. Mose, Kapitel 33, lesen wir zunächst die Verse 17 bis 20. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus und seinem Vieh machte er Hütten. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Haram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Die Technik hat schon die Folie hier, das ist die Karte. Können wir mal das Licht ausmachen? Das ist die Karte von der Gegend, um die es geht, um die unsere Geschichte immer wieder spielt. Hier ist Sichem, hier ist Bethel, hier ist Hebron, nur mal zur Orientierung, hier ist das Tote Meer und der Jordan. Die nächste Folie bitte. Könnt ihr mal weiterschalten? Gut. Jakob kam aus Paddan Haram hier runter. Also der Weg, den habe ich eingezeichnet, der ist nicht wissenschaftlich, aber die Richtung stimmt. Ja, hier ist der Jabok, hier irgendwo ist er über den Jabok gegangen. Dort hatte er die Begegnung mit Gott, hat er gekämpft mit Gott. Und dann ist er an Phnuel vorbeigekommen, so wie die Schrift erzählt, und da ging ihm an diesem Morgen ging die Sonne auf, als er gerade kam. Dann ging er aber weiter. Die nächste Station ist Sukkot, das liegt hier schon im Jordantal. Dort richtet er sich zunächst einmal ein. Und wieder einige Zeit später zieht er weiter von Sukkot nach Sichem. Die Frage ist, wo sollte er denn eigentlich hingehen? Ja, nächste Folie nochmal. Er sollte eigentlich nach Bethel gehen, beziehungsweise zu seinem Vater nach Hebron. Das war das Ziel, wo er hin sollte. Aber er hat Station gemacht in Sukkot und in Sichem. Dankeschön. Ja, nach Gottes Befehl sollte Jakob nach Bethel zurückkehren und dann in seine Heimat Hebron, das ist Mamre, wo Isaak, sein Vater, noch wohnte. Aber stattdessen verweilt er erst in Sukkot und ließ sich dann bei Sichem nieder. In Sukkot baute der Pilger, der in einem Zelt leben sollte, so können wir im Hebräerbrief nachlesen, dort baute er ein Haus für sich und Scheunen für die Herden. Und als er in die Nähe von Sichem zog, kaufte Jakob ein Grundstück und ließ sich in dem Land wie ein sesshafter Einwanderer nieder. Wenn wir bedenken, dass Gott ihm und seinen Nachkommen dieses Land verheißen hatte, ja, dass er das ihnen geben wollte, dass er ihnen das Land schenken wollte, ist es eigentlich umso trauriger, dass Jakob hier Geld ausgibt für etwas, was er irgendeinmal sowieso hätte bekommen. Ja, er brauchte das Land nicht zu kaufen. Er hätte einfach nur warten müssen, bis Gott seine Verheißungen wahrmacht. Aber das ist sehr schwierig, auf Gottes Verheißungen zu warten. Im Laufe der Betrachtung des ersten Buch Moses und auch in unserem eigenen Leben haben wir genügend Beispiele und Niederlagen in dieser Hinsicht erlebt, dass wir eben nicht auf die Verheißungen Gottes gewartet haben. Offensichtlich hatte Jakob es nicht eilig, Gott zu gehorchen und nach Bethel zurückzukehren. Es ist lobenswert, dass er einen Altar aufstellt und öffentlich Zeugnis für seinen Glauben an den Herrn gibt. Aber wir wissen aus der Schrift, Opfer sind kein Ersatz für Gehorsam. Der Name, den er dem Altar gab, Gott, der Gott Israels, deutet darauf hin, dass er seinen neuen Namen Israel in Anspruch genommen hat. Er hat aber noch nicht realisiert, was das im Leben bedeutete. Der Umweg, den er einschlug, kam ihm teuer zu stehen und er kam vor allen Dingen den Sichemitern teuer zu stehen. Wir wollen uns jetzt dem Text zuwenden, dem heutigen Predigttext. Der ist sehr lang. Und eigentlich ist das wieder so ein Text, wo man da vorschreiben müsste, für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Aber die Bibel verschweigt uns solche Geschichten nicht. Wir gehen also nicht auf jeden Vers ein, aber ich denke, dass auf dem Vorlesen des Wortes Gottes ein Segen liegt. Sein Wort kommt nicht leer zurück, sondern es richtet aus, wozu er es ausgesandt hat. Kapitel 34, 1. Buch Mose. Und Dinah, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Heviters Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dinah, der Tochter Jakobs. Und er liebte das Mädchen und redete zu dem Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dinah entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit dem Vieh auf dem Feld. So schwieg Jakob, bis sie kamen. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, »Mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt, verkehrt darin und macht euch darin ansässig.« Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Söhnen, ihren Brüdern, »Lasst mich Gunst finden in euren Augen. Was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk. Ich will es geben. So wie ihr es mir sagt, nur gebt mir dieses Mädchen zur Frau.« Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dinah entehrt hatte. Und sie sagten zu ihnen, »Wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen Sichems, des Sohnes Hamors. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er genoss mehr Ansehen als alle im Haus seines Vaters. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sagten, diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt. So mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren. Und das Land, siehe, nach beiden Seiten ausgedehnt liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter als Frau nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, dass sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht uns gehören? Nur lasst uns ihnen zu Willen sein und sie werden bei uns wohnen. Da hörten auf Hamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. So ließ sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Ihre Schafe und ihre Rinder und ihre Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie. Und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern waren. Da sagte Jakob zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Perisitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. Sie aber sagten, durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Ja, eine lange Geschichte, die wir gelesen haben. Und wie gesagt, ich werde keineswegs auf alle Aspekte eingehen. Der Titel der Predigt lautet Versuchung in Sichem. Gleich im ersten Vers lesen wir von Dina, einer Tochter Leas. Sie ist zu diesem Zeitpunkt etwa 14 bis 16 Jahre alt. Ja, vielleicht ist das schon mal eine Aufgabe an die mitschreibenden Teenies und Eltern. Guckt mal nach aus der Schrift, wie nicht nur ich, andere zu dieser Erkenntnis kommen, dass die Dina etwa 14 bis 16 Jahre alt ist. Da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Man muss ein paar Daten zusammenzählen, dann wird das ungefähr stimmen und hinhauen. Ja, das ist eine interessante Aufgabe. Also die Dina war etwa 14 bis 16 Jahre alt. Wer ist zwischen 14 und 16? Nee, ich nicht. Wer ist zwischen 14 und 16? Heute Morgen hier, mal Hand hoch. Ach komm, da müssen doch irgendwelche da sein. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich glaube das nicht. Okay, seid zu schüchtern, ja. Ja, wir haben heute Morgen schon gehört, das ist eine schwierige Zeit, diese Zeit. Sowohl für die Jungs als auch für die Mädchen. Man nennt das Pubertät. Aus Jungen werden Männer und aus Mädchen werden Frauen. Denn die hormonellen Voraussetzungen für die Weitergabe des Lebens, für die Fortpflanzung werden geschaffen in dieser Zeit. Und das beinhaltet tiefgreifende Veränderungen nicht nur im Körper eines Mädchens oder eines Jungens, sondern auch und vor allem in der Psyche. Das ist eine Zeit, in der die Kinder zu Erwachsenen werden. Die eigene Urteilsfähigkeit wird herangebildet. Das Urteil bisheriger Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, das Urteil wird in Frage gestellt. Die Meinung anderer Personen wird ebenfalls geprüft und gewinnt unter Umständen mehr Gewicht als die der Eltern. Man will eigene Erfahrungen sammeln. Wohl dem, der in dieser Zeit gute Ratgeber zur Seite hat und der seine eigenen Eltern zu diesen guten Ratgebern zählen kann. Ich muss aus meinem Leben leider sagen, dass meine Eltern da nicht so ohne weiteres zu den guten Ratgebern gehört haben, aber ich hatte einen Lehrer in der Handelsschule und auch hinterher in der Berufsschule, der genoss mein Vertrauen, der hat also mein Leben wirklich entscheidend auch beeinflusst. Ich hatte Bekanntschaft mit zwei Jungs, irgendwann hat er mich zur Seite genommen und gesagt, du Martin, das ist kein Umgang für dich. Ja, und ich habe auf ihn gehört. Ja, ich habe die Kontakte abgebrochen. Und dieser Lehrer ist auch maßgeblich daran schuld oder beteiligt, ja, dass ich meinen Beruf gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe. Also auf diesen Mann habe ich gehört. Ja. Wohl dem, der also solche gute Ratgeber in dieser Zeit zu seiner Seite hat. In dieser Zeit haben die Eltern eine wichtige, wenn auch schwierige Rolle zu erfüllen. Haben wir heute Morgen auch schon gehört. Sie sollen Ratgeber sein, nicht Befehlshaber. Wenn die Kinder gute Erfahrungen gemacht haben, ist die Chance höher, dass sie mehr auf die Eltern als auf andere, vor allen Dingen auf Ungläubige, hören. Ja, Dina begibt sich auf gefährliche Wege. Sie interessiert sich für das Auftreten und das Leben der heidnischen Frauen. Die Frage ist, wo wir später nochmal drauf zurückkommen, wer hat sie darauf vorbereitet, auf diese Begegnung? Wer hat sie gewarnt? Hier geht ein Kind in die Welt. Das Kind will wissen, was machen die denn da in der Welt so? Wie sind die gekleidet? Was ist schick? Was ist Mode? Da wird weniger gefragt, was ist sittsam oder keusch oder anständig. Das Wort sittsam kennt man ja heute gar nicht mehr. Ja, was ist keusch, wird auch schon hinterfragt. Was ist anständig? Wie kleiden die sich? Welche Musik hören die? Welche Filme sehen die? In welcher WhatsApp-Gruppe sind die? Das sind alles Fragen, die interessant scheinen, die man wissen will. Aber der Aufenthalt unter den Töchtern des Landes ist ein schlechter Ort für Kinder auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Und dort sind nämlich nicht nur die Töchter des Landes zu finden, sondern auch die Söhne des Landes. Und die sind meistens mindestens vom gleichen Kaliber wie die Töchter des Landes. Dina ist noch nicht in der Lage, echte von falscher Liebe zu unterscheiden. Das Hofieren eines jungen Mannes tut ihr gut. Das hebt ihr Selbstbewusstsein. Das verblendet sie. Das verblendet ihre Augen. Das verblendet ihren Verstand. Und als sie es dann vielleicht erkennt, ist es zu spät.
Zu schalten, sorry.
Ihr Liebster tut ihr Gewalt an. Er vergewaltigt sie. Er nimmt sich einfach das, was man eigentlich nur geschenkt bekommen kann. Dina wird entehrt, sie wird geschwächt, sie wird verunreinigt, sie ist für ihr ganzes Leben gekennzeichnet. Die Seelsorgezimmer und die Psychologenpraxen sind voll von traumatisierten, vergewaltigten jungen Frauen. Das ist nicht etwas, was man so einfach mal abhakt, was man so, ja, wie sagt man, irgendwas mit den Socken, gibt es einen Spruch, ja, das bleibt nicht in den Socken hängen. Das hakt man nicht einfach mal so ab, da geht man nicht einfach wieder zur Tagesordnung über. Das sind traumatische Erlebnisse. Ja, verschwenden wir auch ein paar Gedanken an sich hin. Aus der Schrift wissen wir nicht viel von ihm. Außer im Vers 19a hatten wir gelesen, er genoss mehr Ansehen als alle im Hause seines Vaters. Aber wir können uns gut vorstellen, einen jungen, arroganten, verzogenen Sohn eines lokalen Fürsten. Er ist von Beruf Sohn. Ja, das gibt es ja. Er ist nicht gewohnt, auf irgendetwas zu verzichten. Zu Hause gab es alles, und zwar reichlich und sofort. Geld, Macht und Ansehen der Familie waren groß. Er ist geprägt von den Ansichten der gehobenen Gesellschaft, der sogenannten Schickimicki-Gesellschaft, der Schickeria. Das Wort Hurerei, Unzucht, kommt dort nicht vor. Aber das ist die Bezeichnung für das, was Sichem, der Diener, antut. Der Vers 1, den wir gelesen haben, der klingt sehr unschuldig. Ja, Dina, die Tochter des Landes, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Sie möchte einfach mal schauen. Sie will ja nur die Töchter des Landes besehen. Die Söhne des Landes scheinen sie gar nicht zu interessieren. Aber das Ergebnis dieses Erkundungsausflugs ist traurig und niederschmetternd, ist katastrophal. Im Vers 2 lesen wir, dass Sichem ihr Gewalt antut. Er vergewaltigt sie. Andere Übersetzungen schreiben, er entehrte sie, er schwächte sie. Sie wird das Opfer einer Vergewaltigung. Und es ist eindeutig das hebräische Wort, was hier genannt wird. Ich habe es nachgelesen, ich kann kein Hebräisch. Aber das ist eindeutig, dass es eine Vergewaltigung war. Es lag kein Einverständnis der Diener vor. Für diese Dinge. Dina läuft blindlings und naiv ins Unglück. Ich weiß von Erzählungen von meinen Eltern, dass das früher sehr oft passierte. Ja, die jungen Mädchen vom Lande, irgendwann gingen sie in Dienste oder ja, wurden Magd irgendwo auf einem Bauernhof. Naiv, unaufgeklärt, ja, unschuldig, nutzten das die Herren weidlich aus. Ja, es gab sehr viele uneheliche Kinder, die natürlich dann von der Frau irgendwo untergebracht werden mussten, bei Oma, Opa, also bei ihren Eltern oder bei Schwestern oft. Ja, dort wurden die groß und diese Kinder hatten es nicht leicht, sie waren Bastarde. Ja, sie waren unehelich, ihnen haftete ein Makel an von Anfang an, obwohl sie ja eigentlich gar nichts dazu konnten. Ich habe mal vor einiger Zeit ein schönes Buch gelesen, wenn das jemand in die Finger kriegen kann, weißt du, wie der Kuckuck ruft? Ja, das erzählt so eine Geschichte irgendwo unten im Schwabenland. Und ich weiß, mein Onkel entstammte auch einer solchen, der älteste Bruder meines Vaters, Halbbruder, entstammte auch einer solchen Verbindung. Ja. Das gab es oft. Ja, und vor allen Dingen, ja, diese Herren haben sich meistens oder in fast aller Regel nicht dazu bekannt. Ja, diese Frauen waren auf sich allein gestellt. Ja, das ist also eine schlimme Geschichte. Ja. Und diese Dina läuft blindlings und naiv in das Unglück hinein. Sichem befriedigt nur seine Lust, seine Begierde. Solange ich nur darauf aus bin, meine eigenen Triebe und Begierden zu befriedigen, das ist keine Liebe. Die Frage stellt sich, ja, war Dina darauf vorbereitet, was sie in Sichem erwartete? Haben sie ihre Eltern darauf vorbereitet? Von Jakob lesen wir sehr wenig, dass er sich um seine Söhne oder die Töchter bemüht hat. Später bei Benjamin, dann erahnen wir etwas davon, wie sehr dieser Benjamin am Herzen gelegen hatte. Das war der Sohn seines Alters. Davor war er wahrscheinlich zu beschäftigt, um sich um seine Kinder zu kümmern. Wir müssen unsere Kinder auf Sichem, auf die Welt um uns herum vorbereiten. Als Eltern zunächst und hauptsächlich, die haben die Hauptaufgabe. Aber auch als Gemeinde haben wir Verantwortung. Als Kindergruppenleiter, in der Jungschar, bei den Teenies, bei der Jugend. Wir müssen ihnen helfen, dass sie gut und richtig reagieren können. Liebe Kinder, liebe Jungschaler, liebe Teenies, eure Eltern und die Verantwortlichen in euren Gruppen in der Gemeinde sind nicht in erster Linie Spaßverderber, auch wenn das manchmal aus eurer Sicht so aussieht. Wir Eltern, wir Alte, haben alle oft unsere leidvollen Erfahrungen selbst auch machen müssen. Uns ging es genauso wie euch. Wir waren auch der Meinung, uns passiert das nicht. Wir wissen das besser als ihr. Und wir müssen doch unsere eigenen Erfahrungen machen. Und liebe Eltern, das ist eine schwierige Zeit, die unsere Kinder durchmachen. Zum einen sollen sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Nur das, was man selbst erlebt hat, bleibt letztendlich hängen. Davon lernt man am meisten, aber auch am schmerzlichsten bis oft. Weil sie aber noch nicht die Erfahrung und Reife haben, die wir haben, sollten wir auch als Ratgeber und Warner unsere Pflicht tun. Und da ist Fingerspitzengefühl. Da ist unter Umständen eine lange Leine und natürlich ein gutes Vertrauensverhältnis gefragt. Und dieses Vertrauensverhältnis ist nicht das Produkt von irgendwelchen Aktionen, ja, mal jemanden sich zur Brust nehmen, den Kopf mal waschen, ja, sondern so ein Vertrauensverhältnis ist ein Ergebnis einer langen Beziehung, wo es schon früh anfängt. Ja, die im ganzen Leben der Kinder entstehen muss. Wir müssen sie ein ganzes Leben auf Sichem vorbereiten und durch Sichem begleiten. Wir müssen ihnen beibringen, was in Sichem geglaubt wird, welche Ideologien dort den Ton angeben, welche Werte dort gelebt werden, wie dort gehandelt wird. Was dort normal ist, aber nach biblischen Maßstäben eben Sünde ist. Wir müssen ihnen helfen, dass sie gut und richtig reagieren können. Wir müssen ihnen anhand von Gottes Wort lehren, wie sie sich da verhalten sollen, wie wir als Gläubige da richtig reagieren. Und wir müssen ihnen das immer wieder auch vorleben. Der Geist Sichems ist ein ganz anderer Geist als der Geist Jakobs. Heidentum hier und Gottesfurcht oder Heidentum dort, Gottesfurcht hier mit allen Konsequenzen. Der schnellste und bequemste Weg ist verbieten. Verbieten ist nicht reden. Verbieten ist aber keine Hilfe. Es fehlt die Erklärung, die Möglichkeit des Verstehens und der Einsicht. Ich kann mich an eine Szene mal erinnern aus meiner Jugend. Ich hatte irgendetwas vor und meine Mutter, die riet mir ab davon. Und ich habe mir so überlegt, eigentlich hat sie gar nicht so Unrecht. Ja, ich war also dabei, auf sie zu hören. Aber dann fing sie an zu predigen. Und das konnte ich bei meiner Mutter ums Verplatzen nicht leiden. Ja. Ja, als sie gemerkt hat, dass ich nicht gleich reagiert habe, dann ja, und dann habe ich es gerade gemacht. Ja, dann habe ich ihren Rat in den Wind geschlagen. Es war nichts Weltbewegendes jetzt, ja, aber immerhin, an diese Szene erinnere ich mich immer wieder. Verbieten ist manchmal notwendig, wenn Gefahr im Verzug ist, wenn wir schützen müssen, dann ist Verbot angesagt. Aber dann sollte natürlich auch eine Erklärung erfolgen. Und noch einmal an euch Jungen und Mädchen. Zu meiner Zeit gab es noch keinen Sexualkundeunterricht. In meiner Familie war das Thema Tabu. Während ich Sexualkundeunterricht gar nicht vermisst habe, war die Haltung meiner Familie aber auch nicht richtig. Ich habe der Inge schon hier die Tage eine Geschichte erzählt. Irgendwann mal bei Tisch wurde ein Gespräch geführt, da ging es dauernd um einen 6. oder 5. oder 7. Monat. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber auf jeden Fall habe ich dann gefragt, was ist denn das, der 6. oder 7. Monat? Ja, und dann war das vorbei und ich ging zu Bett und meine ältere Schwester, die tat etwas, hat die nie getan, die brachte mich ins Bett. Und dann setzte sie sich noch neben mich hin an mein Bett und ja, versuchte mir dann vermutlich, ich weiß nicht mehr, was alles kann, aber versuchte mir vermutlich zu erklären, was der 6. und 7. Monat ist. Ja, also bei uns war das zu Hause, zu meiner Zeit, wurde über sowas nicht gesprochen. Meine Mutter hat mir dann später mal so ein kleines Heftchen gegeben. Das hatte sie irgendwo von der Kirche bekommen. Das sollte ich mal lesen, aber ich durfte nur bis Seite 17 lesen. Ja, und das war natürlich dann, das andere war natürlich erst viel interessanter. Also das war alles harmlos, ja, wenn man sich überlegt. Das, was in diesem Heftchen stand, was ich vielleicht mit 15, 16, 17 Jahren bekommen habe, ja, das wird heute in der Kita was ich gelehrt oder sowas. Ja, das ist leider so. Also, ich habe keinen Sexualkundeunterricht genossen, aber auch nicht vermisst. Euch wird heute beigebracht, dass Sexualität eine ganz natürliche, eine evolutionsbedingte Angelegenheit ist. Biochemische Prozesse, die zum Leben notwendig und wichtig sind und auf die der Mensch einen Anspruch hat. Sexualität müsse ausgelebt werden, sonst kommt es zu psychischen und physischen Störungen. Sie seien nur Triebe, die befriedigt werden müssen. Das lehrt Sichem. Aber die Bibel lehrt uns etwas anderes. Die Bibel lehrt uns, dass die Sexualität eine Gabe Gottes ist, zur Freude des Menschen. Diese Freude hat er aber in das Kleid der Ehe gegeben. Es ist nach seinem göttlichen Plan eben wesentlich mehr als nur ein biochemischer Prozess, als nur die Befriedigung eines Triebes. Zur gottgewollten Sexualität gehört lebenslange Treue, Intimität in der ehelichen Gemeinschaft und nur da. Alles, was außerhalb der Ehe läuft, nennt die Bibel Hurerei, ist Sünde und erfreut und befriedigt nicht wirklich. Das fällt sehr schwer, bis zur Ehe zu warten. Ich war auch einmal jung und ich weiß, wie das ist. Und das Interessante ist, es spielen ja auch die Gefühle in dieser Angelegenheit eine wichtige Rolle. Ja, die spielen ja auch verrückt. Es ist ein Unterschied, ob es ums Zigarettenrauchen geht, ja, oder um vorehelichen Geschlechtsverkehr. Das Zigarettenrauchen war damals zu meiner Zeit, das hat jeder gemacht. Aber ich hatte niemals das Bedürfnis, dieses da zu befriedigen, selber zu rauchen. Ja, bei den sexuellen Gefühlen ist das was anderes. Da spielt mein Inneres mit eine Rolle. Umso schwieriger ist das alles. Ich kann euch nur raten, aus eigener leidvoller Erfahrung bis zur Ehe damit zu warten und einen Partner zu wählen und zu suchen, der euch Agape liebt, hingegeben liebt und nicht eben nur erotisch, der nicht nur auf den Eros aus ist. Aber nicht nur ich rate das. Ich fand einen Beitrag vor einigen Tagen in der Dea Spektrum vom April. Da war ein Beitrag drin, es lohnt sich, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Eine Stilberaterin verzichtet ein gutes Training für Charakter und Persönlichkeit. Mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, macht auch stark für andere Lebensbereiche. Diesen Standpunkt vertritt eine 30-jährige Stilberaterin und Wirtschaftsjuristin Deborah sowieso. In einem Beitrag auf dem Nachrichtenportal Focus Online. Also es stand gar nicht mal in der frommen Welt. Man muss nicht immer alles sofort haben, wie unsere Gesellschaft uns so häufig weismachen will. Ich denke, das Warten ist ein gutes Training für den Charakter und die Persönlichkeitsentwicklung. Sie selbst habe als Pastorentochter von Kind auf vermittelt bekommen, dass sich das Warten lohnt. Als Jugendliche und junge Erwachsene sei ihr aufgefallen, dass viele ihrer Mitmenschen Sexualität eher als Hobby betrachten. Wir leben nach dem Lustprinzip. Wie soll jemand, der viele Jahre lang so gelebt hat, später ein treu liebender Ehemann oder eine treue Ehefrau werden? Deborah lernte mit 25 Jahren ihren zukünftigen Mann kennen. Bis zu ihrer Hochzeit nicht miteinander zu schlafen, habe schon einiges an Selbstdisziplin gefordert. Dafür wurden wir, als es soweit war, aufs Schönste belohnt. Die Sexualität in ihrer Ehe sei nun ein gemeinsames Rantasten und Ausprobieren und das in großem gegenseitigen Respekt und voller ehrlicher Nähe. Es lohnt sich zu warten, bis man verheiratet ist. Sichem hat sich das genommen, wozu er seiner Meinung nach berechtigt war. Sichem hat sich das genommen, wozu er der Meinung war, dass ihm das gehört, dass ihm das zusteht. Vielleicht war das sein Hobby. Er hat es Liebe genannt, aber es war keine Liebe. Er hat nach diesem Motto gehandelt, was Mike öfters zitiert: Ich liebe mich und ich brauche dich dazu, damit mir so richtig gut geht. Das Wort, was im Vers 3 steht, er liebte das Mädchen, Ahab, lieben, das Wort, das hier steht, hat folgende Bedeutung. Liebe bedeutet, also dieses Wort bedeutet Liebe zwischen Mann und Frau. Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Liebe der Herren und Untergebenen oder Freundschaft. Die Ebene dieser Liebesbeziehungen sind alle menschlich. Die Liebe aber, wie ein Mann eine Frau lieben soll, soll sich am Beispiel Jesu orientieren. Das lesen wir im Epheserbrief, im Kapitel 5, Vers 25. Der Herr Jesus hat sich der Gemeinde hingegeben. Er hatte eine Agape-Liebe, eine hingebende, eine aufopfernde, eine dienende Liebe. Sichem hat nur seine Triebe, hat nur seine Lust befriedigt. Und da hat er ganz sichemitisch gehandelt. Auch heute ist das noch der Wertekodex von Sichem, der Welt. Sichem ist immer noch mitten unter uns. Sichem ist um uns herum. Ja, die nächsten Verse gehen wir jetzt ganz flott drüber weg. Vers 5, Jakob schweigt. Bis zum Vers 30 in diesem Kapitel hören wir nichts mehr von Jakob. Er schweigt. Dina wird erst im Vers 26 von den Söhnen Jakobs befreit. Wenn ich das als Vater erfahren hätte, hätte ich gesagt, zuerst kommt meine Tochter nach Hause. Ja, erst im Vers 26, nachdem die Jungs losgezogen sind, haben alles kaputtgeschlagen, da haben sie erst die Dina befreit. Jakob schweigt. Und dann die Verhandlungen zwischen Hamor und Jakob und seinen Söhnen. Da gehe ich auch nicht weiter drauf ein, aber hier ist wieder ein erneuter Versuch Satans zu entdecken, die Heilslinie Gottes kaputt zu machen. Ja? Integriert euch, werdet so wie wir. Ja? Das, was euer Volk, ja, es kann hier bei uns untergehen. Der Heilsplan Gottes sollte zunichte gemacht werden. Die Sippe Jakobs wird eingeladen, sich zu integrieren, zu assimilieren. Sie soll in Sichem, sie soll in der Welt aufgehen. Die Brüder wollen das Unrecht bekämpfen, begeben aber selbst Unrecht in einem Ausmaß, das wir uns gar nicht vorstellen können, wo wir nur verständnislos den Kopf schütteln können. Sie betrügen, sie handeln hinterhältig. Ich habe mich gefragt, von wem haben die das nur? Ja, sie haben in ihren Genen, sie haben die Gene von zwei Betrügern in sich, von Jakob und von Laban. Aber nur so am Rande. Ja. Also sie betrügen, sie missbrauchen das Bundeszeichen der Beschneidung und morden und bestrafen Unschuldige. Sie stehlen und plündern nicht nur Hab und Gut von Frauen und Kindern, sondern sie nehmen diese Frauen und Kinder gefangen. Sie berauben sie ihrer Freiheit. Ja, die Bibel schweigt aber über solche Gräueltaten nicht. Sie sind uns aufgeschrieben, damit wir sehen, dass Sünde immer nur wieder Sünde nach sich zieht. Die Spirale, einmal in Gang gesetzt, dreht sich unaufhaltsam weiter. Wir lesen meines Wissens nirgends, ob sich die Söhne Jakobs, jedenfalls die, die wir bis jetzt kennengelernt haben, jemals bekehrt haben. Aber Jakob hatte sich bekehrt. Er hatte die Begegnung mit Gott. Er hätte es besser wissen müssen und er hätte einschreiten müssen. Er hätte die Rache seiner Söhne unterbinden müssen. Er wusste, wem man die Rache überlassen muss, nämlich dem, der da spricht: Mein ist die Rache. Wenn man nun bedenkt, dass Jakob am Ende seines Lebens den Satz von sich gibt, den wir zu Beginn der Predigt gelesen haben. Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, wenn man diesen Satz aus seinem Munde hört, dann können wir auch nur eigentlich ungläubig den Kopf schütteln. Das, was wir bisher alles im Leben von Jakob gesehen haben und ganz besonders die heutige Geschichte, Jakob schweigt zu allen Sünden und Vergehen, die hier geschehen. Er gebietet nicht Einhalt und ruft nicht zur Raison. Er lässt seine Söhne gewähren und lässt alles laufen. Anstatt Hurerei, Vergewaltigung, List, Tücke, Mord, Totschlag, Freiheitsberaubung, Raub und Plünderung zu verhindern und anzuklagen, jammert er am Ende der Ereignisse um seine verloren gegangene Reputation, um seine besudelte Ehre, um seinen schlechten Ruf. Achtmal kommt im Vers 30 ich, mein und mich vor. Achtmal in einem Satz. Ich armer Jakob. Sieht so das Hüten und das Weiden Gottes aus? Wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Das ist das sündhafte Fleisch Jakobs, seine Menschenfurcht, seine Selbstsucht. Und wenn er am Ende seines Lebens dennoch Gott darüber loben kann, dass er sein Hirte gewesen ist, dann kann uns das und soll uns das ein Trost sein. Gott hat Jakob trotz all seiner Sünden und Schwachheiten nicht und nie fallen gelassen. Und es ist für uns auch ein Trost, die wir nicht besser sind, die wir die gleichen Veranlagungen haben wie ein Jakob. Bei uns mag das zwar nicht so krass zum Ausdruck kommen, aber die Sünde ist auch bei uns vorhanden und wir kämpfen mit unseren Schwachheiten und Unvollkommenheiten. Und dann ist die Geschichte Jakobs Trost, wie er von Gott gehütet wurde. Gott hat ihn immer wieder auf die richtige Spur gebracht und hat ihn nie aufgegeben. Dann ist es uns auch ein Trost, was Petrus in seinem ersten Brief aufgeschrieben hat, dass es die Kraft Gottes ist, die uns durch Glauben bewahrt zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wenn wir auf unsere Kraft vertrauen müssten, dann wäre es schlecht bestellt um uns. Der Hirte, der Jakob geweidet hat, seitdem er war, der Engel, der ihn von allem Übel erlöst hat, der ist auch unser Hirte. Der Herr Jesus hat sich uns als dieser Hirte vorgestellt und hat uns durch seinen Tod am Kreuz von allem Übel erlöst, von unserem Grundübel der Sünde. Wir sind wie Jakob, sündig, schwach, ungehorsam und trachten nicht nach dem Reich Gottes. Aber durch den Herrn Jesus sind wir erlöst. Er ist unser guter Hirte. Amen.